Polo ist eigentlich ein Anti-Skandinavien-Design.
Area Signature Piece. Ich glaube, dass er Klassiker werden wird.
Für spezielle Menschen.
Outstanding Designsprache.
Wie auf Wolken eigentlich.
Ist für mich das Nonplusultra an Gefühl. Mhm.
Wie steht es denn generell um die norwegische Designwelt?
Das ist wie immer Sitzen und Vorstellen.
Pasta Bolognese. Und daher könnte es kommen, ja?
Area erzählt. Der Design-Podcast von Simon Ladner und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
Simon, Area erzählt Episode 18. Die Zeit schreitet voran. Du warst bereits in Mailand. Bald bist du wieder in Kopenhagen bei 3 Days of Design. Wir sind im zweiten Jahr dieses Podcasts. Macht großen, großen Spaß. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Designer, der ein Design kreiert hat vor genau 10 Jahren. Und das spricht fast ein bisschen für ihn. Normalerweise ist es andersrum. Wir sprechen hauptsächlich über die Designerinnen und Designer und über die Stücke, die sie kreiert haben. Heute, würde ich sagen, nähern wir uns diesem Menschen über sein bekanntestes Stück, nämlich den Polo.
Hallo Peter, freut mich, dass wir es wieder mal schaffen. Stimmt, genau. Also ich würde sagen, Polo ist ein bisschen signifikant, kann man als Area Signature Piece schon fast bezeichnen. Weil erstens, glaube ich, waren wir die Ersten, die das nach Österreich gebracht haben. Fast vor 10 Jahren angefangen, damit zu arbeiten und sind jetzt nach 10 Jahren immer noch nicht müde und lieben dieses Stück oder jetzt mittlerweile ist es eine Serie, muss man schon sagen. Also immer noch extrem und setzen es sehr gerne ein und über das sprechen wir heute.
Unbedingt. Also der Designer dahinter ist der Andreas, das man nicht vergessen, Andreas Engeswick.
Genau.
Und wir haben gestern noch telefoniert und das ist ja immer so, wir bereiten uns vor auf diese Folgen und du hast gesagt, es ist ein Beweis für dich, dass man auch heute noch einen Design-Klassiker kreieren kann. Würdest du sagen, das ist die Quintessenz dieses Stuhls, dieses Lounge-Chairs und der ganzen Serie?
Ja, du stellst mir die Frage öfter und deswegen habe ich das dann gestern gesagt. Für mich ist es tatsächlich einer der wenigen neuzeitlichen Entwürfe, wo ich glaube, dass er Klassiker werden wird, weil er eben so eine eigene Designsprache und Outstanding Designsprache vor 10 Jahren gehabt hat, jetzt immer noch hat und so für sich einfach steht. Mhm. Also dann auch ja, wenig kopiert worden ist, bis gar nicht, weil er natürlich auch schon sehr komplex auch ist und einfach, ja, ich kenne jetzt kein zweites, es für mich referenziert es jetzt auch auf nichts und deswegen kenne ich jetzt nicht wirklich was, wo man sagen kann, ja, das ist ähnlich oder da hat man sie, also es war wirklich für mich einmal, und das ist für mich auch eben, darum setzen so gerne ein, einmal was Neues nach so langer Zeit und wirklich ein Piece, was für sich selber steht und deswegen auch so eine starke formelle Sprache dann hat.
Wenn du sagst, es ist eines der Signature Pieces von Area und wahrscheinlich auch von dem, was du für Area Kundinnen und Kunden einsetzt, was macht ihn denn für dich aus? Wie muss eine Umgebung sein, dass dieser Stuhl wirkt? Beziehungsweise auch der Lounge Chair?
Also, da muss man auch kurz erwähnen, der Polo Lounge Chair, wo wir heute drin sitzen, das war quasi der Erstentwurf. Also er hat mit dem Lounge Chair angefangen. Dann 2 Jahre später ist der Esszimmerstuhl dazugekommen, der formal jetzt ähnlich ist, vom Aufbau komplett anders. Also die haben einen eigenen Schaum dann entwickelt für den Esszimmerstuhl, dass der funktioniert. Also das war dann auch nochmal technisch relativ komplex. Und dann ist das Ganze, weil er eben sehr oft in der Gastro, wie du erwähnt hast, eingesetzt wird, dann um Bar und Counterhockey ergänzt worden, also jetzt eine komplette Familie. Und du hast mich gefragt, ja, der Raum selber, glaube ich, ist da eher zweitrangig, weil der passt sowohl zu extrem cleanen Umgebungen, sich betonen, wie er immer, dann aber auch zu sehr, ich würde jetzt fast sagen, antiken, barocken Räumen, mhm. weil das ist, und deswegen beantworte ich dir die Frage schon, bevor du es stellst, das ist für mich eben das, warum es so ein Signature-Piece ist oder warum ich es so gerne einsetze, weil das Ding einfach extrem customizable ist. Also wir können das Gestell in jeder RAL-Farbe bekommen, auch mit einem Stück. Es gibt jetzt dann auch ergänzt worden Edelstahl satiniert und Edelstahl poliert, die wir beide da jetzt gerade haben. Auch nochmal super Ergänzung. Also das Edelstahl poliert schaut aus wie eine Verchromung, ist aber viel, viel wertiger und auch umwelttechnisch natürlich nicht so problematisch wie eine Verchromung. Und Stoffe geht auch so ziemlich alles. Leder, you name it. Also es gibt extreme Vintage-Leder, es gibt extreme Farbpalette bei den Ledern und eben bei den Stoffen gibt es auch alles. Ja. Also eine extreme Breite von Standardstoffen, die in der Kollektion haben, und dann können wir dann trotzdem von den Stoffherstellern, mit denen wir viel arbeiten, Quadrat, Rohi, auch nochmal da die ganze Bandbreite drauf verwenden, und deswegen kann der Sessel oder der Stuhl, je nachdem was dann ist, auf die Umgebung referenzieren oder sich anpassen oder dort eben sehr harmonisch wirken. Und ja, wir machen auch für jedes Projekt eigentlich immer eine eigene Kombi sozusagen aus Gestell und Bezug. Und deswegen ist er für uns im Projekt so interessant, weil er quasi immer wie eine einzelmaßgeschneiderte Lösung ist. Also er ist wie ein Maßanzug jedes Mal. Und das macht es für uns natürlich maximal spannend.
Wie läuft das normalerweise ab, wenn jemand zu dir kommt, diesen Stuhl geil findet und dann machst du Vorschläge, oder hat der Farben, die er besonders toll findet, und sagt, gibt's die Farben auch? Und du sagst, ja sicher, wir können alles anbieten. Wie näherst du dich normalerweise so einer Kombination, wenn du eben sagst, das ist jedes Mal was anderes?
Das ist komplett unterschiedlich. Also eine meiner Lieblingsgeschichten, kann ich erzählen, ist die vom Mühldalhof, Philipp Rachinger. Der war in Norwegen im Restaurant essen, wo der Stuhl verwendet wurde, und hat sich schockverliebt sozusagen. Hat mir dann angerufen, ob wir den haben, und ich habe gesagt, ja klar. Da habe ich nur relativ, also ich habe für einen Privatkunden, der hat ein sehr spezielles Projekt gehabt, so 2019, da haben wir ihn sozusagen gesourced, also da habe ich ihn quasi beim Research, bei sehr langen Research, damals noch ohne ChatGPT und so Sachen, gefunden, weil er mir für das Projekt dort sehr gut gefallen hätte, und dann hat sich das mit Philipp eben ergeben und da haben wir dann bemustert im Restaurant, er hat mit damals das alles quasi neu gemacht, mit alles wird gut. Und haben dann einen riesen Termin mit Architekten, mit seinem Papa, alle mit seiner Oma.
Alle, die mitreden.
Genau, alle Sitzprobe, und da haben wir eh keine Sorgen gemacht, weil das Ding einfach so maximal gemütlich ist. Und dann ist eben um die Ausführung gegangen. Ja. Und das alles, wer schon mal dort war, ist ein komplett dunkler, schwarzer Raum. Und dann haben wir wirklich von türkisen Leder, also so mintgrünem Leder, also wirklich crazy bis zu ganz normale, jetzt unter Anführungszeichen. Und die Architekten waren dann sehr stark, die wollten es dann, ich glaube, sie wollten einfach generell einen schwarzen Raum haben, und wollten, ja, ist dann eben, ist man, hat man sich verständigt auf schwarzes Leder, das war mal die erste Auswahl, und sie wollten unbedingt den Monochrom machen mit schwarzem Gestell. Ja. Und Philipp ist ein riesen Rosa-Fan, ja. Und man sieht da leicht in die Küche rein, und die Fugen von der Fliese dort ist rosa. Und ich sehe das halt und sage so, ja, was ist, wenn wir das Gestell in rosa machen? Als Akzent einfach zu diesem komplett schwarzen und als Referenz zu dieser Fliesenfuge. Und ja, Philipp war natürlich gleich Feuer und Flamme, und dann war es ein bisschen ein Kampf
der sozusagen. Der Architekt hat die verflucht.
Ja, sie waren nicht happy drüber. Ja. Ja, und dann haben uns, der Philipp und ich haben einen Tisch haben wir gekriegt. Mhm. Also ein Tisch hat tatsächlich rosa Gestell. Mhm. Ich finde nach wie vor, es ist die beste Kombi für dort.
Absolut. Ich habe es ja schon gesehen.
Genau, du warst da schon dort. Ja, aber das ist so, wie gesagt, man kann nicht immer, ja, vielleicht wäre cool gewesen, wenn man ihn rosa gehabt hätte und hinstellen hätten können, dann hätte man sich es vielleicht besser vorstellen können. Man ist immer nur, die Schwarzen schauen auch cool aus dort, ja. Aber in rosa ist er halt nur mal spezieller, gerade in so einer argen dunklen Umgebung. Und so geht das meistens. Also entweder, also ich bin schon Fan davon, entweder das Gestell zu akzentuieren oder irgendwie beim Bezug was zu machen. Und genauso funktionieren aber dann eher zurückhaltende Optionen mit, weiß nicht, olivfärbigem Leder und schwarzem Gestell oder jetzt eben relativ neu mit diesen, mit diesem Edelstahl. Bin ich auch sehr, sehr großer Fan, weil es eben die Umgebung ein bisschen widerspiegelt, nur mal cleaner ist sozusagen dazu. Und jetzt zum Beispiel, letztens war ich bei einer Kundin von mir am Attersee. Mhm. Die haben da ein wunderschönes Ferienhaus direkt am See und auch alles sehr, sehr zurückhaltend, helles Holz, so Bootshütte kann man eigentlich sagen. Und da haben wir jetzt auch sehr schöne Kambik-Nummer mit ja, so eine Art violetten Rahmen und einen sehr schönen passenden Stoff dann dazu. Und das Gegenstück mit einem grasgrünen Rahmen, also wirklich, wo die wollten ein bisschen Farbe da reinbringen, wollten auch ein bisschen, die zieht sehr, sehr farbenfroh an, hat einen sehr guten Geschmack mit der Farbauswahl. Und dann gibt es wieder Leute, die halt wirklich das sehr, sehr klassisch, also da, wo ich jetzt drauf sitze, ist maximal klassisch.
100%.
Eben auch das Schöne, also an diesen beiden Modellen sieht man eh, also wo deiner ist jetzt auch nicht arg, aber er wirkt halt ganz anders in diesem rötlichen, Couplet-artigen Stoff. Und das schwarze, harte Leder mit diesem Alu-poliert ist halt maximal Madman, klassisch, könnte aus den 60er Jahren
100%. Sein. Simon, du hast den Stuhl und den Sessel oft eingesetzt, jetzt mittlerweile in den letzten 10 Jahren. Würdest du sagen, der ist für spezielle Menschen oder kannst du den eigentlich überall einsetzen für jede Kundin und jeden Kunden?
Nein, weil er sehr stark polarisiert. Mhm. Also der hat von Anfang an, das ist für mich meistens ein Indiz, dass dann was eben, sage ich mal, outstanding ist oder neu ist, wenn am Anfang die Leute sehr stark drauf polarisieren. Mhm. Und er hat von Anfang an die Geister geschieden sozusagen. Also entweder man liebt ihn oder, und witzigerweise, obwohl ich ja finde, es ist schon irgendwie weibliches, feminines Optik oder Design, kommt er bei Frauen nur, sage ich mal, so 50-50 an. Also manche assoziieren Michelin-Männchen damit oder diese von hinten, wenn der Polster da so drüber quillt.
Ja. Maßlosigkeit
hab vielleicht. Ich auch schon gehört. Ja, genau. Also er polarisiert.
100%.
Und deswegen vom Sitzkomfort würde ich sagen, kann man überall einsetzen, weil es gibt kaum wen, der nicht gut drauf sitzt. Also das muss man schon sagen, aber optisch polarisiert.
Ich habe schon mit einigen Restaurantbesitzerinnen und Besitzern gesprochen, die ihn eingesetzt haben, eben zum Beispiel den Philipp Rachinger. Und die sagen, man setzt ihn gern ein, wenn die Leute lange sitzen sollen. Und das stimmt natürlich schon. Man kann wahnsinnig gut sitzen durch dieses üppig gepolsterte. Man fühlt sich extrem aufgehoben, wie auf Wolken eigentlich. Ja.
Genau.
Kannst du dir erinnern, wo du ihn zum ersten Mal gesehen hast und was deine erste Reaktion darauf war? Weil erfahrungsgemäß ist es doch so, wenn etwas zu einem Lieblingspiece wird, ist es am Anfang nicht 100% die große Liebe. Wie war das bei dir?
Ja, wie gesagt, ich habe für ein Projekt von einem Freund von mir, mit einer Innenarchitektin sein Haus gekauft und hat das umgestaltet. Und da war ich auf der Suche nach einem sehr speziellen Stuhl. Und habe jetzt sehr, sehr lange gesucht und ich glaube, ich habe ihn dann in irgendeiner Zeitschrift oder so, muss das gewesen sein. Mhm. Ich glaube, in einer Zeitschrift.
Aber das war gar nicht auf einer Messe oder so, sondern du hast das wirklich gefunden.
Irgendwo. Genau, ich habe ihn online sozusagen in einer Zeitschrift entdeckt, bei einem Research sozusagen. Und ich hab auch den Hersteller zum damaligen Zeitpunkt nicht gekannt. Mhm. Also das kann man auch noch sagen, ist Fogia, ist ein schwedischer Hersteller aus Stockholm. Und bin dann mit denen in Kontakt getreten. Die waren in Österreich auch nicht wirklich am Markt vertreten. Mhm. Relativ kleine Brand. Mhm. Und so ist dann die Zusammenarbeit entstanden. Wie gesagt, wir haben dann das Glück gehabt, mit dem Philipp da gleich dann mit einem großen Projekt auch gestartet zu haben. Und so hat sie die Erfolgsgeschichte dann durchgezogen und sind ja mittlerweile sehr eng verbunden mit dem Hersteller. Witzigerweise auch, Tom, wir sind schon so reingestartet, da können wir jetzt, also der Eigentümer von Vogel, der Markus Huber, wie der Name schon klingen lässt, hat österreichische Wurzeln.
Ich würde gerade sagen, ist kein echter Schwede wahrscheinlich.
Ja, er schon, aber sein Vater, er kommt, glaube ich, irgendwo aus Niederösterreich. Mhm. Und darum leite ich da kurz auf den Wein
über. Das ist eine gute Idee.
Genau. Ich habe heute wieder meinen österreichischen Wein mitgenommen. Und zwar, wir haben gestern eine Veranstaltung gehabt da in Wien. Nochmal herzliche Gratulation an mein Team und an die Magdalena, die das super gemacht haben, also gemeinsam mit USM. Und mit Michi Manigatterer, dem Architekten von Sirup, hat es mit USM eine Veranstaltung gegeben, die Five Tracks, Five Courses geheißen hat. Also er hat 5 Vinyl-Tracks aufgelegt. Nice. Und zu jedem Track hat es ein abgestimmtes Gericht gegeben. Mhm. Waren 120 Leute da.
Perfekt.
Super coole Einladung vom Wolfi Ortner gewesen. Also sehr gut angekommen. Und das Bio-Weingut Geierhof, das eben auch ein Kunde von uns ist, also die haben auch ein rosa USM, haben uns diesen Wein dazu gemacht und extra etikettiert.
Wow, definitiv.
Sehr, sehr clean und mit dem Titel eben. Und ist ein Grüner Veltliner von 2025. Und dann haben wir gedacht, passt heute gut dazu, nachdem es ihn gestern gegeben hat. Mhm. Und Gott sei Dank haben wir noch eine Flasche retten können.
Und es passt auch zu Vogel, muss man
sagen. Und es passt zu Vogel, weil, wie gesagt, der Markus Huber niederösterreichische Wurzeln hat.
Weißt du übrigens, woher der Name Bollo kommt?
Da bin ich gespannt, was du rausgefunden hast. Es ist nicht wirklich belegt, woher der Name kommt. Der sagt auch nichts aus. Ich sage, manche sagen, es ist quasi so eine Art Lautschrift Bollo. Im Sinne von diesem wülstigen, schwülstigen. Und der Name soll auch aussagen, quasi die Form des Sessels. Und da, glaube ich, kann man sich gut
Würde Sinn machen, würde ich sagen. Ich habe was anderes gefunden.
Okay.
In einer Quelle habe ich gefunden, dass er irgendwo einmal gesagt hat, er hat einen Namen gebraucht und seine Lieblingsspeise ist Pasta Bolognese. Und daher könnte es kommen. Ja? Das finde ich sehr eine nette Geschichte.
Spannend,
es ist die große Frage, wenn das ein Designklassiker ist, beziehungsweise wird, ob es dem wirklich dann gerecht wird, diese Namenslegende. Weißt du, was ich meine? Also das,
ja,
aber generell finde ich es eine nette Geschichte.
Ich habe schon mit einem eine Bootsfahrt gemacht, aber ich habe natürlich leider nicht gefragt, woher der Name war. Aber werde ich beim nächsten Mal nachholen und dann werde ich es nachrechnen.
Simon,
Prost.
Auf Episode 18, auf uns und diese tolle Folge und auf den Bollo.
Ja.
Ich bin ein grüner Veltliner-Fan, muss ich sagen.
Ja, ich finde, der ist ja wie Birne, ein bisschen, also sehr speziell.
Absolut.
Ich finde ja sehr, sehr guter, leichter Sommerwein, hätte ich gesagt.
Sommer beginnt gerade, wir werden den öfters trinken, am Boot, am Strand, überall.
Ja.
Simon, bevor wir jetzt tief eintauchen in den Bollo und ins Leben von Andreas Engeswick, würde ich ganz gern das letzte Monat Revue passieren lassen. Hast du Reaktionen bekommen auf die Mailand-Folge? Ich nämlich schon.
Ja, also wir haben auch einige Personen geschrieben, also ich finde sehr viel Interesse auch da und auch Leute, die dort waren, die dann auch natürlich ihre eigenen Eindrücke auch gehabt haben und war auf jeden Fall, hat sich wieder ausgezahlt, würde ich sagen, dass wir es dann 100% doch gemacht haben.
Also wir diskutieren ja immer, ob wir diese Folgen jährlich machen, aber ich glaube, wir sollten das wirklich tun, weil die netteste Reaktion war von einer Hörerin, ich glaube aus Deutschland, die geschrieben hat, sie hat es heuer nicht geschafft nach Mailand und ihr FOMO-Gefühl ist kleiner geworden durch das, dass du berichtet hast, wie es dort war. Und sie hat sich richtig hineingefühlt, wie es bei ihr immer war. Mhm. Sie hat die neuesten Sachen eben trotzdem gehört von dir und freut sich auf nächstes Jahr. Das finde ich ganz cool eigentlich.
Ja, absolut.
Sonst irgendwas passiert im letzten Monat? Ich meine, diese Party gestern oder diese Einladung war toll.
Ja.
Wir sind ja jetzt gerade in Wien bei im Area Store am Schottenring. Ich war nicht dabei gestern, aber ich habe schon einiges gehört, dass es super war. Was ist sonst noch passiert in deinem Leben, seit wir uns zum letzten Mal podcast-technisch gesehen haben?
Boah, Ich war mit dem Rad am Großglockner.
Wow, ich habe es gesehen. Zum ersten Mal?
Nein, zum zweiten Mal.
Okay, also das heißt, ich brauche jetzt nicht zur Premiere gratulieren, nein, weil ich glaube, einmal im Leben sollte jeder Rennradfahrer da oben gewesen sein.
Genau, sonst darf man keine weißen Socken anziehen.
Ist das so?
So eine Legende. damals, ich glaube, die meisten nehmen es nicht mehr sehr ernst, mhm, aber angeblich darf man erst weiße Socken tragen, wenn man mal im Großglockner war.
Mhm.
Ja.
Was ist das wirklich so die große Herausforderung, würdest du sagen? Oder du hast ja einige Pässe in den Alpen schon, ja, bestritten.
Also ich finde, also es scheidet eh wieder die Geister. Also ich finde, es ist jetzt bis jetzt der schönste Pass, den ich gefahren bin, im Sinne von Panorama. Und da, also das Coole ist, man hat in beide Richtungen immer einen Blick. Mhm. Das ist sehr selten, weil normal geht halt die Straße irgendwie den Pass rauf. Und beim Großglockner hast du quasi in beide Richtungen immer, je nach Kehre, einen sehr schönen Blick. Aber er ist halt von Anfang an durchgehend steil.
Ich weiß, absolut.
Ja, also es gibt keine Passage, mhm, wo man sich mehr ausrasten kann, jetzt im Vergleich zum Stelvio oder so.
Mhm.
Also ja, ist schon eine Herausforderung, cool, aber ich war jetzt dieses Jahr erst 4-mal Rennrad fahren, mhm, und dementsprechend war die Performance, aber also ist, glaube ich, schon für jeden machbar.
Für mich glaube ich nicht. Also man muss, glaube ich, schon trainieren. Radfahrt, ja. 100%. Mich verbindet mit dieser Strecke ganz was anderes. Ich weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, aber dieses
gesamte... Du bist sicher schon mal drüber geflogen.
Naja, aber pass auf, dieses gesamte Gebiet ist ja ein Vogelschutzgebiet. Komplett. Okay. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du ins Fuschertal reinfliegst, mhm, dann wird es schon sehr eng und du hast eigentlich in dieser Schneise zwischen Nord und Süd, hast du genau diesen Luftsektor über der Straße, über der Strecke.
Okay.
Das heißt, diese Strecke, die du gefahren bist mit, mhm, dem Rad, fliegen wir quasi vom Salzburger Land dann hinunter nach Kärnten und, mhm, in den Süden nach Italien. Mhm. Und das ist höchst spektakulär, wenn du einfach die ganze Zeit diese Straße, mhm, unter dir winden siehst, wenn du rüberschaust nach rechts, da drüben ist der Großglockner, vor dir die zentralen Alpen. Also das ist auch aus der Luft was ganz, ganz Spektakuläres. Mhm. Und dann diese Gebäude oben, das ist schon einzigartig, weil ich weiß nicht, wart ihr auf der, wie heißt die Höhe, Elisabeth-Höhe?
Oder hast du mal
Edelweißspitze, mhm, war sie da auch, ja, oben, ja, genau, das mit dem Kopfsteinpflaster, ja, ja, ist schon Endgegner, spektakulär, oder?
Endgegner.
Ja, das glaube ich.
Ja, da war, also genau, den Punkt.
Dann. Wir machen das einmal gemeinsam, gut? Das muss ich dir aus der Luft zeigen.
Ja, unbedingt, also würde mir auch sehr interessieren.
Simon, Andreas Engeswick, mhm, ist ein hochrespektierter Designer in der Designwelt. Aber ich würde es einmal behaupten, dem designaffinen Menschen da draußen sagt er relativ wenig. Woher glaubst du, kommt es? Er ist quasi ein relativ junger Designer in dieser Szene. Er hat sein Masterpiece bis jetzt zumindest vor 10 Jahren kreiert. Wir haben über Leute gesprochen, die das in den 50ern gemacht haben. Aber warum, glaubst du, setzt sich dieser Name trotzdem nicht so wahnsinnig durch? Und warum, glaubst du, ist es hier so, dass das Stück für ihn spricht und nicht umgekehrt?
Also so jung ist er gar nicht mehr. Also ich glaube, er ist 56. Mhm. Und natürlich, er kommt aus Skandinavien, aber er kommt, mhm, aus Norwegen. Das muss man,
das ist anderes, ja,
leider,
genau,
jetzt in dem, mhm, Sinn so sagen, weil da klarerweise hauptsächlich Dänemark und Schweden die zwei vorrangigen Länder sind, die da mehr Bekanntheit, mhm, genießen und natürlich auch diese früheren Designer aus diesen Ländern. Und Norwegen war da immer ein bisschen, würde sagen, stiefmütterlich, mhm, behandelt. Und er war da dann zu Anfang seiner Karriere in so einem Design-Kollektiv.
Genau, Norway Jazz.
Genau, die da dann sehr stark auch in Mailand, mhm, da ein bisschen für Furore gesorgt haben, da ein bisschen, ja, das ein bisschen aufgemischt haben oder wollten. Und weil sie eben Norwegen ein bisschen mehr auf die Landkarte, mhm, auf die Design-Landkarte bringen wollten. Und es ist ja sehr oft, würde ich mal behaupten, ja, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass dann jetzt, sage ich mal, im Laien-Segment oder in der Allgemeinen, so ist besser gesagt, jetzt dann trotzdem ein Produkt bekannter ist oder ein Produktname bekannter ist wie der Designer, mhm, der dahinter steckt. Mhm. Und ich habe das eh schon mal gesagt, bei allen anderen Industriedesigns kennt ja sowieso keiner den Designer.
Nein, das glaube ich sowieso. Ja. Das also ist ausschließlich bei Möbel.
Das ist
bei Möbel,
nur bei Möbel, ja, genau, eigentlich so ein bisschen das Unikum. Mhm. Und wenn wir jetzt so böse sagen, ist jetzt auch nicht wirklich relevant, weil das Ding ist trotzdem wichtiger, ja, weil das ist ja das, das man benutzt, wo man drauf sitzt, wie immer, was einen emotional anspricht, weil ich kaufe mir jetzt kein Produkt, weil es jetzt die Person gemacht hat.
Glaubst du nicht, dass das bei manchen Designerinnen und Designern doch so ist? Denk an die Eames, denk an Arne Jacobsen. Glaubst du nicht, dass das Vorschusslorbeeren für manche Stücke von ihm oder von denen gibt? Dass eben der Name so groß ist?
Ab einem gewissen Punkt, ja. Aber es dann trotzdem, wenn ich jetzt schlecht drin sitze, dann nutzt mir das nichts, wenn das vom Star-Designer oder Star-Designerin XY ist oder wenn es mir optisch nicht anspricht. Und deswegen ist dann trotzdem im Endeffekt schon das Design und das Produktdesign und das, was wiederum das Handwerk ist. Also das sagt er ja. Diese Qualität des Schäumens, des Bezuges, da ist immer nur sehr viel Handarbeit und das macht das Produkt dann aus. Das ist dann das, was ich fühle, was ich angreife. Und natürlich, der Designer, wenn er gut ist, versteht er diese ganzen Handwerke und versucht mit der Produktion dann sein Design umzusetzen. Aber trotzdem sind die das im Endeffekt dann machen und was dann in weiterer Folge das Produkt ausmacht. Und das ist eh wie bei Architektur das Gleiche. Du kannst jetzt den besten Architekten oder Architektin irgendwo was zeichnen lassen, was planen lassen. Wenn du nicht den Bauherrn hast, wenn du nicht die Firmen hast, die das dann in die Realität übersetzen, wird dir das alles nichts nutzen. Ja? Und darum ist immer dieses Zusammenspiel. Und ich sage jetzt mal immer dann eine einzelne Person eher für mich dann zweitrangig. Ja?
Enges Wick hat Kunstgeschichte studiert, bevor er dann in den Design-Master gewechselt ist und hier voll hineingekippt ist. Würdest du sagen, in diesem Entwurf spürt man das, sieht man das, fühlt man das zumindest noch? Oder fühlt man die Rebellion zum Beispiel von Norway Says? Siehst du das in diesem Stück, das ja einfach für ihn spricht? Diese ganze Entwicklung von seiner Person?
Ich finde einmal, eine coole Story von ihm ist die Zusammenarbeit, wie das mit Vogia gestartet ist. Das ist, finde ich, so ein bisschen aussagekräftig für ihn, glaube ich. Also er ist von Markus Huber irgendwie angeschrieben worden, um eine, ich glaube, es war eine Vase, sollte er entwerfen. Und er hat einen Sofa-Entwurf gebracht. Das Tiki-Sofa gibt es nach wie vor. Eines der bestgehendsten Produkte bei Vogia. Auch super cooler Entwurf, mega gemütlich, also super Sitzkomfort. Gibt es jetzt seit 2013, auch sehr eigenständig für ein Sofa eben. Und ja, war eigentlich mit komplett was anderem beauftragt und nimmt das Risiko auf sich sozusagen und statt einer Vasen gibt er einmal Sofa. Was natürlich auch in der Produktion dann und so weiter und so fort, ist ja dann nicht so easy. Und darum glaube ich, dass ihm da mit Bollo nur mal mehr dieser Wurf geglückt ist, diese Mischung aus diesem voluminösen, gemütlichen, mit dieser ganz leichten, dünnen Transparenz, dieses maximal dünnen Stahlgestells, geht nicht mehr dünner, trotzdem stabil, also eben für Restaurants, ja, absolut, für Hotels einsetzbar, und dann diese sowohl visuelle als auch haptische Leichtigkeit. Also wir haben oft ja ältere Kunden auch, die sagen, sie wollen im Alter jetzt keinen schweren Stuhl mehr, weil sie können den nicht mehr heben und so. Und dann zeige ich immer den Esszimmerstuhl von Bollo und jeder glaubt, der ist so extrem schwer und er ist aber extrem leicht.
Ja, absolut, wir haben ihn gerade rübergehoben, ja.
Genau.
Auch diesen Launcher, auch leicht.
Und das ist eben dann dieses Spezielle dran, dieses Mischen sozusagen der Eindrücke. Und das holt natürlich dann auch die Leute ab. Und gerade nochmal, warum ich also gerne in Restaurants einsetze, du kannst jedes Teil davon abnehmen und austauschen. Also wenn mal wo was passiert, musst du nicht eine ganze Schale tauschen, sondern du kannst die Rückenlehne tauschen, du kannst die beiden Armlehnen tauschen, du kannst den Sitz tauschen. Mega, ja. Also deswegen auch wieder sehr haltbar, sehr nachhaltig und in seine Einzelteile zerlegbar.
Du hast gesagt, er hat eine Vase entwerfen sollen und es ist dann ein Sofa geworden. Dieser Entwurf hätte ursprünglich was ganz Minimalistisches sein sollen. Das klingt sehr verhaltensgestört eigentlich, wenn du sagst, denk einmal in die Schulzeit zurück, wenn irgendwer sagt, schreib einen Aufsatz über das und das und du rechnest dann so kleine 1x1 zum Beispiel, so in die Richtung kommt man das vor. Warum arbeiten dann trotzdem so große und namhafte Firmen wie Muto, Vogia, Hey und Herman Miller mit diesem Designer zusammen. Irgendwas muss ja trotzdem dran sein an ihm.
Ja, also offensichtlich ist er so in seiner eigenen Welt, dass er Produkte und Designs erschafft, die jetzt eigenständig sind. Und es gibt ja auch viele Designer, die sich gerne auf gewisse Klassiker referenzieren, die schon mal Dagewesenes sie irgendwie hernehmen und neu interpretieren. Und er dürfte halt wirklich da, darum hat er auch nicht so viele Designs, muss man auch sagen. Ja, also er hat jetzt nicht eine extreme Fülle und Bandbreite, weil er hat, glaube ich, sehr viel Interessen. Also er dürfte ein sehr großes Faible für Oldtimer haben, also für Ferrari und Porsche hauptsächlich. Dürfte auch selber ein bisschen schrauben und hat, glaube ich, da ja, auch andere Interessen, auch mit seinen Kindern und
aber man sieht doch irgendwie Formensprache auch von den Lichtern zum Beispiel, von irgendwelchen alten Autos zum Beispiel. In dem. Also das ist ja trotzdem irgendwie ein Zitat, oder?
Ja, ich finde nicht, dass es ein Zitat ist. Also ich finde, er ist wirklich...
komplett eigenständig.
Ja, weil er dieses... Und er ist ja, das Stahlgestell ist maximal schlicht.
Stimmt.
Und dann hat er quasi diese Polster... Also diesen Stahlrahmen mit den Polstern umhüllt. Mhm. Und trotzdem ist jetzt aber nicht so, dass man da drinnen versinkt oder jetzt das Gefühl hat, man kommt nicht mehr rauf, sondern ich finde, und das ist ja das, was sie so lange entwickelt haben, dieser Schaum ist für mich das Nonplusultra an Gefühl. Und du merkst, im Rücken hast du eine andere Festigkeit 100%. Wie im Sitz.
Ja.
Also das ist auch aufeinander abgestimmt und das ist, wie immer Sitzen vorstelle. Also das ist für mich eben, und das ist dann auch im Restaurant, weil auch der Philipp gesagt hat, du, jeder, der Flaschen Wein mehr trinkt, da zahlt sich der Stuhl schon wieder aus. Ja?
100%.
Und das ist ja das, was ich auch von so einer High-Level-Gastronomie erwarte, dass ich mich da sehr wohlfühle. Und die ganze, natürlich, die ganze Umgebung, das Service, das Essen natürlich und trotzdem dann auch am Möbel. Und das ist ja dann für mich das Schöne. Also ich bin schon, wenn ich am Samstag im Schauraum bin, bin schon mal von einer Dame angerufen worden, die im Mühldalhof im Frühstückstisch gesessen ist, in dem Stuhl und mich angerufen hat, ob wir auch nach Wien liefern. Habe ich gesagt, ja, perfekt, wir haben in Wien auch einen Store und ein Lager. Das ist
kommen Sie vorbei.
Und ja, wir kriegen extrem gutes Feedback, weil Mühldalhof einfach eine namhafte Adresse ist. Aber in Wien haben wir beim Ratz und Sohn eben Einsatz und in Salzburg in einigen Hotels, auch in den Zimmern, eben als Lounger.
Das ist irre, oder?
Und voll. Bald hoffentlich in Wien auch in noch einem neuen Restaurant. Er kommt sehr gut an, er kommt bei den Gästen gut an und wir kriegen da tatsächlich dann auch viele Anfragen, weil natürlich die Leute ihn auch dann im privaten Umfeld verwenden wollen. Und ja, ist wirklich eine Erfolgsgeschichte für uns, die jetzt mal so schwer einfällt zu einem anderen Produkt, ehrlich gesagt.
Ich hätte jetzt noch zwei Fragen gehabt zum Designer und zum Umfeld vom Designer. Aber jetzt hast du leider Ferrari angesprochen. Wir sind ja der Podcast über die schönen Dinge des Lebens.
Jetzt kommst du mit dem E-Auto von Ferrari.
Wie geht's da denn mit dem E-Auto? Ich habe es mir gestern angeschaut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jemals hineinkippen kann.
Ehrlich gesagt, mir gefällt es.
Wirklich? Ja.
Ich tue mir aber selber nur schwer damit, weil ich glaube, wenn es nicht Ferrari wäre, wäre es ein extrem spannendes Auto. Aber es ist jetzt so viel Hate jetzt einmal grundsätzlich da.
Ich kann gar nicht haten, weil mir die Marke generell eher egal ist. Ich verstehe es nicht.
Ja, schau, also ich finde es zehnmal besser, als wenn sie jetzt wieder den nächsten, das ist jetzt böse gesagt, aber die letzten Designs von Ferrari waren ja jetzt eher, hätten auch aus dem asiatischen Bereich sein können, um es milde auszudrücken.
Ja, ist ja hauptsächlich für den asiatischen Raum.
Und da finde ich persönlich jetzt es besser, wenn ich schon eine E-Linie mache als Ferrari, jetzt mit solchen namhaften Designern wie Johnny Ive eben ist, zu arbeiten, als wie jetzt da so ein, ich sage jetzt mal, Sportwagenverschnitt als E-Auto zu bringen.
Naja, aber genau das haben sie doch eigentlich gemacht, wenn man sich die Leistung anschaut.
Ja, ich finde den Preis völlig absurd und so weiter. Ja, da braucht man eh nicht drüber reden. Aber grundsätzlich, ich würde es jetzt einmal Playmobil-Ästhetik nennen.
Absolut. schaut plastikhaft aus, ne?
Ja, aber ich finde, es hat was.
Hast du das Auto von innen gesehen? Ist dir das aufgefallen? Ich würde also mal Folgendes sagen.
Mein Highlight war der Tankdeckel.
Den habe ich gar nicht angeschaut. Ja, muss ich mir anschauen, unbedingt. Jetzt steigst du in das Auto ein und fühlst dich innen aber überhaupt nicht wie in einem Ferrari. Weißt du, es ist wahnsinnig hoch, der Raum, wo die Beine reinkehren, bis zum Lenkrad und so weiter. Ich bin wirklich schockiert und ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sich zum Beispiel Porsche mit diesen E-Autos und mit den SUVs, wenn man sich Porsche jetzt anschaut, auch nichts Gutes dann hat. Natürlich also ich glaube, man sollte eher aus solchen Fehlern, unter Anführungszeichen, bei Porsche geht es ja nicht gut, lernen, als dass man dann auch noch auf dem Zug aufspringt und dann so ein Familienauto von Ferrari.
Der größte Fehler war Jaguar.
Ja, absolut.
Aber das war jetzt, finde ich, genug Ausflug in die Autowelt.
Ja, aber es ist trotzdem spannend, gell? Was Design trotzdem noch für einen Impact auf die Menschen hat und wie viel Hate Design auslösen kann. Sehr spannend.
Natürlich, ja. Mhm. Also, und wie gesagt, um es jetzt da zurückzubrechen oder zurückzubringen, wie ich zuerst gesagt habe, diese Polarisierung und irgendwie dürfte dieses runde Ausladende halt auch nicht jedermanns Sache sein. Ja,
ja, aber also da kommen wir ja gleich drauf. Ich finde es super.
Aber es gibt halt auch wirklich da auch Hate.
Ja, ja. Das halt es gibt Menschen, die das Fett gar nicht empfinden, verstehen, dass das
oder
zusammenpasst.
Oder mit eben Michelin-Männchen dieses Rausquillen halt mit sehr was Negativem assoziieren und dann einfach da nichts damit anfangen können.
Es gibt noch ein Zitat des Designers und zwar über die Designwelt in Norwegen, die man ja gar nicht so kennt. Mhm. Aber ich bin gespannt, wie du dazu stehst. Er hat gesagt, die Designhaltung in Norwegen ist ein bisschen freier und ein bisschen poetischer, als das in Schweden oder Dänemark der Fall ist. Wie steht's denn generell um die norwegische Designwelt? Kennst du die überhaupt? Gibt's da andere Designerinnen und Designer, die über die Grenzen hinausgestoßen sind? Oder ist zum Beispiel von diesem Norway Says nur jetzt wirklich enges Wick übergeblieben?
Nein, da von diesen dreien, jetzt fördern wir gerade nicht ein namentlich, der ist eigentlich nur bekannter wie er, der auch aus dieser
Kollektiv
kommt. Und ja, natürlich der bekannteste Name oder klingendste Name mit Snohetta natürlich, die als Architekturbüro, als großes Architekturbüro, aber auch mit einer Designabteilung, die auch mittlerweile Möbel entwerfen, natürlich weltweit bekannt sind, sogar ein Büro in Innsbruck auch führen. Mhm. Und jetzt eben auch gerade diese Installation mit USM in Mailand gehabt haben, würde ich sagen, der prägendste Name in der letzten Zeit für Norwegen. Mhm. Und natürlich auch jetzt in der Architektur Norwegen, auch vor allem mit Oslo, schon sehr, sehr bedeutsam ist.
Mhm. Jetzt haben wir vorher gesagt, dass Andreas Engesvik doch auch mit anderen Herstellern zusammenarbeitet. Bekannt ist aber für den Polo. Gibt es noch andere Stücke, die du einsetzt?
Ja, also er hat für Foggia, muss man sagen, fast die halbe Kollektion entworfen. Mit diesen Entwürfen, also mein, sage ich mal, Sitzkomfort-Favorite ist von ihm der Lyra-Chair.
Lyra-Chair?
Lyra, ja, auch von Foggia. Mhm. Und das ist was, das ist Sitzkomfort End-Level. Mhm. Also ich kenne nichts Vergleichbares, wo man besser sitzt. Also das ist wie ein riesen Daunenkissen, Daunendecke, das man als Sessel und als es gibt so als wirklich als Lounge, also als normalen Sessel und als so Arches Lounge, also die dann vorne nochmal länger ist, also wo ich sage, ich kann so lesen im Liegen. Und das Ding ist einfach unfassbar gemütlich. Und den sitze ich auch sehr gerne.
Sehr cool. Kennst du die Entstehungsgeschichte von diesem Sessel, von diesem Design überhaupt? Ich habe es ja schon angeteasert. Er hat ja ursprünglich ein minimalistisches Möbelstück kreieren wollen. Und weißt du, warum es genau so geworden ist? Hast du das irgendwo in deinen Recherchen auch gefunden?
Nein, leider. Ich habe mich nicht so gut vorbereitet wie du wieder mal. Aber ich bin schon gespannt, was du mir dazu erzählst.
Es ist ja absolut das Gegenteil. Nämlich, wenn man sich anschaut, die ersten Skizzen, das ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Vielleicht können wir das irgendwie nachreichen, wenn wir das mit dem Copyright hinbekommen. Aber es ist so, dass der am Anfang wirklich dieses Gestell gehabt hat und dann dann sehr, sehr minimalistische Polsterung. Aber es ist genau das geworden, weil er einfach nicht bereit war, Kompromisse einzugehen, was den Sitzkomfort betrifft. Mhm. Das heißt, das ist im Prinzip das Ergebnis einer absoluten Jagd nach Sitzkomfort. Mhm. Und ich finde, wenn wir jetzt so drinnen sitzen, dann merkt man das, oder? Mhm. Also es ist wirklich so, wir sitzen jetzt, glaube ich, ungefähr 3/4 Stunde da drinnen und wir könnten locker nur 2 Stunden
sitzen. Ja, ja, man muss ja nicht rumrutschen. Also ja, man fühlt sich einfach perfekt aufgehoben, perfekt in diesen Polstern. Ich mag ja, dass er diese niedrige Rückenlehne hat, auch beim Esszimmerstuhl. Mhm. Und man trotzdem jetzt nicht das Gefühl hat, man fällt nach hinten raus, sondern hat durch diesen starken Polster und trotzdem aber weich einfach, ja, es ist ein fast unbeschreibliches Gefühl, da drinnen zu sitzen. Mhm. Und das sollte jeder mal ausprobieren.
Mhm. Ich finde auch, unbedingt. Wenn du den Polo in 3 Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Einzigartig, leicht.
Leicht, ja, spannend, ja. Auch optisch leicht.
Ja.
Ja, okay.
Weil er für mich das Gestell, diese leichten Stelzen sozusagen, machten für mich, obwohl er diese voluminösen Polster hat, und voluminös würde ich als drittes nehmen.
Engels Wick hat mir gesagt, der Polo ist eigentlich ein Anti-Skandinavien-Design.
Ja.
Wie geht's dir damit?
100%. Also wenn du mir sagst, das ist italienisches Möbel, würde ich da sofort unterschreiben.
Ist ja auch Spaghetti Bolognese.
Irgendwie. Ja, okay. Ja.
Ich wollte dich vorher schon fragen, weil wir über die verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenstellung zwischen eben Stoff, Leder und dem Rahmen und so weiter gesprochen haben. Was ist denn dein absoluter was ist die Lieblingskombination von dir und was würdest du in deine Wohnung oder dein Zuhause stellen?
Boah. Also ich mag ihn extrem gern mit dem Dedar Karakorum Stoff. Das ist so ein ganz weicher Bouclé-Stoff und vor allem in der Kombi mit dem satinierten Edelstahlgestell. Diese Kühle vom Edelstahl mit diesem ganz wolligen, weichen Karakorumstoff, der einfach für die dasteht wie fast kein zweiter Stoff. Das ist einer meiner Lieblingskombis. Ich würde ihn auf jeden Fall mit dem satinierten Edelstahlgestell in die Wohnung geben. Und was ich auch extrem cool finde, wir haben einmal gemacht, dass wir das Leder reverse genommen haben. Also wir haben quasi die raue Lederseiten außen genommen.
Ah, cool. Ja.
Das war auch ziemlich cool. Ja, also mir gefällt in so viele Varianten und ich mache eigentlich fast jedes Mal neu. Also,
ja.
Das ist.
Du hast ja mal gesagt, du tust dir selber am schwersten, wenn es um deine eigenen 4 Wände geht. Mhm. Aber wenn du jetzt wirklich festlegen müsstest, schau mal zurück auf alle Kombinationen, die du jemals geplant hast, beziehungsweise für deine Kunden kreiert hast. Du musst dir auf eins festlegen. Was war das Allergeilste?
Ja.
Da, also, war es das Schwarz mit Rosa?
Ja.
Für mich nämlich schon.
Beim Esszimmerstudio war es die Mühldahlhof Edition sozusagen mit rosa Gestellung. Mhm. Schwarzen Leder, die feiere ich nach wie vor. Mhm. Aber wie gesagt, es kommt trotzdem auf die Umgebung drauf an. Mhm. Wenn ich den jetzt da reinstelle, wo wir jetzt sitzen, in diese helle Umgebung,
geht sich nicht aus.
Würde man jetzt da nicht wirklich taugen. Ja? Mhm. Also es muss schon der Raum dazu passen. Gerade bei diesen, sage ich mal, ein bisschen expressiven, nicht neutralen Ausführungen. Ich freue mich jetzt aber auch schon vorher auf den am Attersee, weil ich den dann sehe. Und letztens habe ich für den Schwiegervater von einem befreundeten Architekten haben wir in einem dunkelbraunen Leder mit einem wirklich, haben wir eins zu eins die passende Rahlfarbe gefunden fürs Gestell, haben wir mal komplett monochrom gemacht. Also braunes Gestell zu dem braunen Leder hat auch mega geil ausgeschaut. Das habe ich noch nie gemacht gehabt, wirklich. Und darum gibt es eher, anders gesagt, fast keine Ausführungen, die mir nicht gefallen. Also von dem her kommt es immer auf das Surrounding an, auf den Tisch, wo er steht, auf dem Boden, wo er steht, die Umgebung, also weil er eben so wirklich wandelbar ist. Mhm. Ja.
Man muss das die Umgebung beim Phil Brachinger, wo eben dieses Favorite-Stück von uns beiden steht, vielleicht kurz beschreiben. Das ist ein ganz dunkler Raum, der ganz bewusst in der Dunkelheit existiert, nur mit ganz hellen Tischen,
genau.
Weil der Philipp die Idee gehabt hat, dass quasi die Tische, die Bühne sind, die beleuchtet man, aber sonst genau. Ist alles dunkel, genau. Weil das Essen, das er serviert, die eigentlichen Hauptdarsteller sind. Und das ist natürlich schon sehr spannend, gell? Wenn du dann in dem dunklen Surrounding mit dieser hellen Bühne in der Mitte plötzlich dieses Rosarot hast. Also ich habe es fantastisch gefunden, wirklich. Also das macht großen Spaß. Jetzt gibt's den Bollo als Produktfamilie. Ist das rein kommerziell? Macht das Sinn? Und wann wird das zu viel, dass eine Firma, ein Unternehmen oder eine Designerin oder Designer einen Entwurf so massiv ausschlachten möchten?
Ich finde es nicht, dass sie ausgeschlachtet haben. Es macht natürlich hauptsächlich im Hospitality-Gastro-Bereich Sinn, ja, weil das ist sehr oft, dass du in Restaurants eine Ankunfts-Lounge-Area hast, dass du natürlich eine Bar da drinnen hast und dann normale Tische. Und wenn man das natürlich mit der gleichen Produktfamilie möblieren kann, ist das natürlich sinnvoll. Mhm. Ja. Weil jetzt gerade zu diesem speziellen Design einen Barhocker dazu zu finden, geht
schwierig.
Natürlich, aber steht immer ein bisschen Konkurrenz. Ja. Und deswegen viele Firmen machen das, die dann im Gastrobereich eben die Produkte anbieten oder im Hotelbereich, weil es einfach Sinn macht. Ja.
Jetzt gibt es diesen Entwurf 10 Jahre und wir haben eine Stockholm Edition heuer zum 10-jährigen Jubiläum und zwar Lammfell und schwarzes Leder. Schon gesehen?
Ja,
beziehungsweise was sagst du? Also ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen.
Anti.
Wirklich? Ja. Das heißt, es funktioniert doch nicht in jeder Kombination.
Naja, weil die haben quasi, also Vogia hat sozusagen die Armlehnen dann in einen anderen Bezug gemacht. Und ja, also was immer cool war, sie haben mit Holzweiler, das ist so eine norwegische, auch mit deutschen Wurzeln, Modemarke. Und da haben sie einen Stoff sozusagen, den Holzweiler auf Jacken verwendet, als Bezug genommen. Das war wieder eine extrem coole Version. Da von der 10 Jahre war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
Okay. Es kann ja nicht alles funktionieren.
Ja.
Kommen wir noch kurz vorm Ende auf den Bollo in Restaurants und in der Gastronomie und Hotellerie. Wir haben den Philipp Rachinger, glaube ich, schon jetzt ein paar Mal erwähnt. Aber wir haben ja heute auch vor, nämlich wirklich am heutigen Tag, dass wir eine zweite Spezialfolge aufnehmen. Mhm. Wir haben das Charme gemacht, eben beim Rossbad in Linz. Heute sind wir in Wien und werden Ratz und Sohn besuchen. Und die haben auch den Bollo eingesetzt. Kannst du uns dazu kurz einen Teaser geben, wie es dazu gekommen ist? Ich glaube, alles andere werden wir dann in der Spezialfolge nämlich besprechen. Aber das ist ja auch ganz eine lustige Geschichte.
Ja, ist auch lustig. Also da habe ich einen Anruf vom Luke im Ratz gekriegt. Während Corona war das, oder da um die Corona-Zeit, ja. Er würde gern, da ist er eben dann mehr nur ins Restaurant eingestiegen und wollte dann auch die Möblierung und das Design vom Restaurant irgendwie ein bisschen verändern. Und ob ich ihm Stuhlvorschläge machen kann. Ich habe dann verschiedene Vorgaben bekommen. Also es hat, sie dürften ein bisschen schlechte Erfahrungen gehabt haben, weil dort Hunde erlaubt sind. Das heißt, die knabbern dann gern mal die Stuhlbeine an. Das heißt, wir haben keine Holzfüße verwenden dürfen. Es ist unbedingt Metallgestell, extremer Sitzkomfort, eben auch das lange Sitzen. Man soll sich wohlfühlen. Sie haben jetzt aber auch, dort ist es ein bisschen enger möbliert. Also sie haben jetzt auch nicht dann super wuchtig sein dürfen. Und ich habe halt da wirklich gesucht und vorgeschlagen, was das Zeug hält. Und da auch Vater-Sohn-Gespann, natürlich unterschiedliche Meinungen und so weiter. Und wir sind nicht wirklich auf einen grünen Nenner gekommen. Und der Luke ist eben ein guter Freund von Philipp, also die haben auch gemeinsam mit Felix Schellhorn die Healthy Boy Band als Kochkollektiv und hat natürlich beim Philipp dann ja damals gesehen und war auch öfter dort und war auch dann in den Bollo irgendwie verliebt und hat dann tatsächlich den Philipp angerufen, hat gefragt, hey Philipp, würdest du dich stören, wenn ich den annehme im Restaurant? Und der Philipp hat natürlich in seiner coolen Art und Weise gesagt, du, go for it, kein Problem. Und war da sehr amikal. Und dann ist auch beim Ratzensohn dann der Bollo geworden. In einer komplett anderen Ausführung.
Wir werden es in zwei Wochen sehen.
Passt super rein auch, kommt ganz anders dort, weil die dann Gott sei Dank, muss man auch sagen, das ganze Restaurant dann wirklich angegriffen haben, also Decke, Wände, wirklich, also und wir haben dann alles, also wir haben dort diese olivgrüne Variante mit dem schwarzen Gestell und haben dann auch dieses olivgrüne Leder noch extra dazu bestellt für die ganzen Bänke, also sie haben da wirklich dann, dass sie ursprünglich nur die Stühle ändern wollten, sind wir dann wirklich vom Hundertste dann ins Tausendste gekommen und es ist ein komplettes Projekt geworden und sie haben da wirklich in die Vollen gegriffen und glaube ich, hat es ja auch richtig ausgezahlt und lässt jetzt einfach das ganze Restaurant wirklich nur mit einem komplett anderen Licht erscheinen und ist jetzt einfach auch sehr, sehr passend zu dieser extrem guten Küche von beiden, also vom Vater und Sohn und ja, auch eins meiner Favorite-Projekte und auch Restaurants in Österreich, muss ich auch sagen.
Wenn du dich entscheiden müsstest, was macht den Ausschlag im Endeffekt aus für den Bollo? Ist es der Komfort, die Optik oder die Robustheit in der Gastro, also im professionellen Einsatz?
Ich glaube hauptsächlich der Komfort. Das ist trotzdem das, was eben ein Gast dazu bewegt, eben länger zu konsumieren, einen besseren Abend zu haben, ein gutes oder besseres Gefühl, auch ohne dass es weiß. Mhm. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist schon in erster Linie der Komfort.
Hat es schon mal Fälle gegeben, wo du abgeraten hast, den Bollo einzusetzen, jetzt rein aus optischen Gründen in Restaurants, obwohl der Kunde oder die Kundin den gern gehabt hätten? Gibt es so etwas?
Nein, habe ich jetzt, war noch nie der Fall, weil da müsste man jetzt gerade ein Szenario überlegen.
Wo das der Fall wäre, wo er nicht reinpassen würde, nämlich.
Fällt mir tatsächlich jetzt gerade ad hoc nicht wirklich was ein.
Du hast vorher die Weinflasche und den Philipp Rachinger angesprochen, wo er gesagt hat, sobald der Gast länger sitzen bleibt, eine Flasche Wein mehr trinkt, zahlt sich dieses Stuhl aus. Wie reagieren deine Kundinnen und Kunden auf den Preis dieses Stuhls? Das ist nicht der günstigste Stuhl, das muss man auch dazu sagen. Aber hast du das Gefühl, dass das im professionellen Einsatz ziemlich schnell verstanden wird, welchen Mehrwert so ein Modell auslöst?
Ja, also man muss natürlich sagen, der ist schon bei uns in der Oberliga preislich. Und das weckt natürlich gemischte Gefühle. Vor allem, und ich verstehe das natürlich auch, wenn du 10 Stühle brauchst oder 8 Stühle, das ist ein Invest. Ja. Also ja,
absolut.
Das muss man sagen. Und viele Leute überlegen auch dann, oder ich habe Kunden, die haben dann wirklich nur 2 genommen. Ne? Also wo die Kinder schon weg sind, wo die beiden, das Ehepaar sagt, ja, für uns möchten wir diesen Komfort haben. Und verstehe ich auch. Ja.
100%.
Und wir haben auch eben Einzelstückkäufer bei dem Stuhl. Und ja, ist natürlich, wie gesagt, ein absolutes Invest, muss man klarerweise sagen. Auch für Restaurants natürlich, ja, weil die brauchen natürlich nicht nur 10, sondern die haben 30 Stühle. Ja. Und trotzdem ist es so erfolgreich. Ja. Und zeigt auch wieder, dass dann man trotzdem, wenn man es irgendwie schafft oder irgendwie das Budget hat, dann auch bereit ist, vielleicht eben mehr auszugeben für sein eigenes Wohlbefinden. Wir sitzen da gerade jetzt im neuen Bereich in Wien, wo wir mit Schramm diese sehr, sehr hochwertigen Betten und Matratzen jetzt zeigen und auch zum Testen haben. Das ist für mich ein ähnliches Thema. Ja? Also irgendwann in einem gewissen Alter wirst du bereit sein, mehr für eine Matratze auszugeben wie in deiner Studentenzeit oder wie in deiner jungen Zeit, wo es dann wurscht ist, wo du schlafst. Irgendwann kommst du in das Alter, wo der Schlaf und diese Ruhe und ja, Ausgewogenheit des Wellbeing sozusagen einen gewissen Preis wert ist. Und wir merken das schon, dass sie das jetzt, früher war das halt eher so normal, dass man sich auch mit Gästen und so auf Sofa sitzt nach dem Essen, aber von dem geht man eher weg und man bleibt einfach jetzt länger am Tisch sitzen. Man trinkt eben ein paar Flaschen Wein, wenn man zum Essen einlädt, wie immer. Und dann gibt es mehr Wertschätzung für einen komfortablen Stuhl, weil er ist ja wirklich vom Aufbau her wie ein Sofa. Also der hat einen gegurteten Rahmen unten.
Komplett.
Diesen speziellen Schaum, diese sehr hochwertigen Stoffe und Leder, diese extrem gute geschäumte Innenleben. Und dann kann es eh jeder für sich selber entscheiden. Ja, ist mir das wert und was sind meine Prioritäten im Zuhause? Lade ich gern Gäste ein? Habe ich diese Einladungen? Bleiben bei mir die Leute lang sitzen? Ist mir das wichtig? Und genauso fürs Restaurant. Ja, also es gibt natürlich, sage ich mal, den anderen Worst Case oder was heißt, den anderen Bereich mit Fast Food, wo das gar nicht gewünscht ist, dass die Leute lang sitzen, sondern die wollen diesen extremen Durchlauf.
Ich glaube auch, dass sie die Welt polarisiert.
Und,
ne?
Genau. Mhm. Und die Entscheidung ist eh immer beim Kunden. Ne? Und das Optische ist das eine.
Stimmt.
Und dann, ja, und drum, es gibt eine, also da gibt es auch keine günstigere Version von dem. Ja? Also da gibt es keinen, der ähnlich ist oder keine irgendwie Kopie davon. Mhm. Wenn ich das haben möchte, dann
muss ich den kaufen, das Original.
Genau.
Mhm. Jetzt hast du vorher angesprochen, mehrmals schon, dass er einzigartig ist. Jetzt gibt es diesen Entwurf 10 Jahre. Normalerweise werden diese Sachen mittlerweile kopiert und so weiter. Das ist irgendwie daran vorbeigeschrammelt, Gott sei Dank. Würdest du trotzdem sagen, dass diese 10 Jahre irgendwie einen Impact gehabt haben auf die Designwelt generell, wenn du jetzt durch Mailand gehst? Würdest du sagen, du siehst bei anderen Entwürfen mittlerweile irgendein Zitat, das auf diesen Polo hinweist? Oder ist er einfach eigenständig außerhalb jeder Mode, jeder Strömung?
Also, wie gesagt, wir haben ja oft die Anforderung, dass dann eben der Kunde, und es gibt, also er eben nicht so viel Budget hat oder ein günstigeres Produkt möchte. Und es gibt natürlich Stühle, die, sage ich mal, ähnlichen Sitzkomfort im Sinne von Gemütlichkeit aufweisen, wenn auch nicht sehr viele, finde. Aber dass ich diese Optik und diese Gemütlichkeit beides in einem Produkt vereine, ich tue mir wirklich schwer, zu dem Produkt Alternative, die günstiger ist, dem Kunden zu zeigen. Das ist wirklich tatsächlich bei den meisten anderen Produkten für mich überhaupt kein Problem, sofort drei Varianten, die verschiedene.
Die ähnlich wirken.
Genau.
Ja.
Wo ich jetzt keinen Downgrade habe, sozusagen. Wo es einfach der eine ist von dem Designer, der andere von dem Hersteller, der andere, also drei Varianten gibt es bei fast, mindestens natürlich, bei fast allen Produkten. Und Loungechair ist, also IMS Loungechair ist für mich ein ähnliches Produkt. Wenn man einen IMS Loungechair haben möchte, dann gibt es das Original. Dann gibt es da halt sehr viele Fakes und Kopien. Ja, das muss man halt mit sich selber ausmachen. Weil es hat halt nichts mit dem Originalprodukt oder dem Originalentwurf zu tun und auch nicht der Heritage und der Wertschätzung. Und da wird man auch sehr schwer bis kaum ein. Du wirst sicher einen anderen Loungechair finden, wo man ähnlich gut drin sitzt, aber das Sitzgefühl plus die Optik plus dem Design gibt es kein zweites Mal. Weil den auch, also in der richtigen Designwelt sieht da kein anderer drüber traut, das zu referenzieren. Ja? Weil warum auch? Der ist, so wie er ist, perfekt. Und der ist für mich ein ähnliches Level, sage ich mal, im Sinne von, dass es eigentlich keine Alternative dazu gibt, wenn ich das möchte.
Sehr, sehr spannend, gell?
Ja.
Dass es trotzdem immer wieder solche Inseln gibt.
Ja, Unicorns. Ja. Das sind wirklich
100%.
So, ja, Once-in-a-Lifetime-Entwürfe, wo ich sage, das geht da jetzt nicht jedes Jahr auf. Oder das ist wirklich, ich glaube so, dass nach dem strebt, glaube ich, jeder Designer oder Designerin.
Ja, jeder Musiker, jeder, der irgendwie schöpferisch tätig
ist. Bei Musik ist ein gutes Beispiel. Das ist so dieses One-Hit-Wonder, mit dem du quasi der eine Song reicht und du verdienst dein Geld damit. Es wird Hit nach mehreren Jahrzehnten immer nur, die Leute kennen das, lieben es. Und ja, das ist, glaube ich, in mehreren Bereichen. Ja.
Aber glaubst du, wenn man es dann erreicht hat, denk an zum Beispiel an diesen Polo, der ist mit ungefähr Mitte 40 ist ihm der gelungen, dieser Wurf. Glaubst du, wenn man es dann erreicht hat, ist man dann happy? Oder ist man dann, ich zitiere jetzt Falco, ja, der mit Rock Me Amadeus diesen Nummer 1 Hit gehabt hat in Amerika und dann gesagt hat, warum soll ich mich freuen? Ich habe gerade den Höhepunkt meines Lebens. Ja. Glaubst du, dass man dem danach strebt, dass das wieder gelingt? Glaubst du, genügt ein solcher Schuss?
Ich glaube, das kommt auf die Person drauf an. Ich glaube, es gibt Personen, die daran zerbrechen. Also gerade in der Musik gibt es ja mehrere Beispiele. Oder die in eine Depression dadurch fallen oder eben diesen Peak sozusagen irgendwie den nicht handeln können. Und wenn ich jetzt, so wie ich Andreas Engelswick kennengelernt habe und ihn einschätze, glaube ich, dass er das recht relaxed sieht. Mhm. Der freut sich, glaube ich, dass und denkt sich, ja, du, easy peasy lemon breezy, weil ich habe eh nur 10 andere Hobbys und kann mein Leben genießen. Ja? Mhm. Ich glaube, es kommt echt immer auf die Person drauf an.
Wie wäre das bei dir?
Ich habe das ja schon oft gesagt, dass ich kein Designer bin. Und ich jetzt natürlich in einer anderen Rolle bin, weil das Unternehmen muss, also ich kam jetzt nicht über ein Projekt, über das Leuchtturmprojekt, wo es sicher einige gibt, für mich persönlich, auf dem ausruhen, ja, weil ich wir haben Ende September, Anfang Oktober Geschäftsjahreswechsel und das
dann geht's kommt weiter.
Immer schneller wieder, ja, und dann fängt es wieder bei Null an und Unternehmen muss einfach Geld verdienen. Wir haben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wir haben Mieten, wir haben eben Ausstellungen, wir investieren extrem viel Geld oder müssen extrem viel Geld investieren und deswegen stelle ich mir die Frage nicht und ist jetzt auch nicht mein Wesen sozusagen, sondern mich freut es ja wieder, neue Anforderungen, neue Herausforderungen, neue Projekte zu haben und zu generieren. Und deswegen denke ich über sowas gar nicht nach, dass das jetzt quasi, also ich bin gespannt, wie das dann, wenn ich mal in Pension gehe, dann ist. Ja. Ist immer leicht zu sagen vorher natürlich.
Was bin ein Züchter?
Ja, keine Ahnung. Nein.
Simon, also, letzte Frage. Sehr spannend, nehme ich auch noch. Jetzt kretsche ich da rein, ich weiß schon, dass du solche Sachen nie so ganz gern beantwortest von mir, wenn ich die nach deiner eigenen Person frage, aber trotzdem ist das spannend. Letzte Frage zu diesem Bollo. Jetzt warst du in Mailand, fliegst jetzt nach Kopenhagen, du schaust dir die neuesten Sachen an, den neuesten Shit. Jetzt gibt es ein Bollo 10 Jahre. Hast du irgendwas heuer schon entdeckt, worüber wir in 10 Jahren unter Umständen so eine Podcast-Folge machen könnten, was irgendwie dieses Potenzial hätte, auch ein Klassiker zu sein? Oder wenn es heuer nicht ist, in den letzten Jahren?
Oh, ja,
die nächste depperte Frage.
Das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich wüsste auch nicht, ob ich da die vor 10 Jahren mit Bollo beantwortet hätte.
Sehr schwierig, was, ja.
Weil jetzt habe ich natürlich die 10-jährige Erfahrung damit. Mhm. Wir haben schon sehr viel damit gearbeitet. Und ich glaube, dass man das ganz schwierig am Anfang eines Produktes sozusagen irgendwie festlegen kann.
Mhm. Weil man sehen muss, ob die Produkte wirken draußen in der realen Welt. Oder geht es um das, wie die Leute darauf reagieren?
Natürlich, ob sie natürlich dann eben irgendwie Emotionen hervorrufen, ob man Leute damit begeistern kann, dass man Projekte findet, weil ich habe natürlich Produkte, die mir persönlich voll taugen, die ich immer wieder vorschlage und die halt dann nie den Step schaffen ins Projekt, ja, weil der Preis nicht passt, die Optik vielleicht jetzt nicht zu edgy ist oder wie auch immer. Und dann kann eben ein Design noch so gut sein, wenn eine von diesen Faktoren nicht hundertprozentig passt, dann bleibt dann trotzdem der Erfolg aus. Ja. Also es ist ganz marginal und schwierig. Und darum, das jetzt so ad hoc zu beantworten, da brauche ich, glaube ich, ein bisschen Zeit. Auch, wie gesagt, weil am Mailand das mal so viel war, dass es wirklich so herausfiltere. Und wie gesagt, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig mit so Bezeichnungen wie möglicher Klassiker oder Future Classic.
Und ich bin da immer sehr, sehr unvorsichtig mit solchen Fragen.
Genau.
Simon, Episode 18 ist in der Books. Ja. Vielen, vielen Dank, war sehr spannend.
Ja.
Ich habe ein anderes Bild jetzt von diesem Designstück.
Mhm.
Finde ich sehr, sehr cool. Ich werde mit offenen Augen durch die Welt gehen, wo überall er mir unterkommt. Ich werde dich immer wieder fragen, ob das dann Projekte von dir sind. Macht ihr das da draußen auch bitte. Vielen, vielen Dank fürs regelmäßig Zuhören. Wir freuen uns wahnsinnig, dass der Podcast wächst, immer wieder in die Podcast-Charts kommt, im Designbereich. Wir haben echte Freude mit jeder Folge, die wir machen und jeder Nachricht, die ihr uns schickt. Also bleibt uns treu, bewertet uns bitte überall auf den Podcast-Plattformen, wo ihr hört. 5 Sterne am besten natürlich. Schreibt uns Nachrichten und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Bis bald.
Ciao. Ciao.